die barocke Orchestersuite Don Quixote. Inspiriert durch Cervantes' berühmten Roman und den Kampf des legendären spanischen Ritters gegen die Windmühlen. Man hört die Attacke, den Sturz von Ross und Reiter, das Schmachten des Ritters nach seiner Dulcinea, den Trab des Pferdes Rosinante, den Galopp des Esels von Sancho Panza. Der Roman hat viele Künstler angeregt. Immer wieder Musiker, aber auch Maler wie Gustave Doré, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Theaterleute und Filmemacher wie Orson Welles. Was macht ihn seit 400 Jahren für jede Generation von Neuem aktuell? Alberto Paredes, 31 Jahre, Fotograf in Madrid.
Entonces el Quijote pues es ese idealista que quiere cambiar el mundo a su manera.
Don Quixote ist ein Idealist, der die Welt verändern will. Sie gefällt ihm nicht, also erfindet er sie neu. Wie jeder, der die Spielregeln der Gesellschaft kritisiert. Er ist wie die Demonstranten heute in Madrid. Jeder Anarchist, jeder Linke oder Punk ist doch ein kleiner Don Quixote.
Spanien hatte einst seine nationale Identität im Kampf gegen die maurische Besatzung gewonnen und die Eroberer Amerikas fühlten sich als Erben des Rittertums. Doch damals, zu Beginn der Neuzeit, stellte sich heraus, dass keine Rüstung vor Gewehrkugeln schützt, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern als Kugel die Sonne umkreist. Seit der Reformation war auch die Einheit der Christenheit eine Illusion. Die Welt hatte sich verändert. Wer das nicht verstand, machte sich zum Narren. Der größte Narr dieser Zeit und zugleich der erste Antiheld der Literaturgeschichte heißt Don Quixote. Er ist besessen von der Idee, als fahrender Ritter die Welt zu retten.
Es drängte ihn der Gedanke an die Entbehrung, die die Welt durch sein Zögern erleide. Derart waren die Unbilden, denen er zu steuern, die Ungerechtigkeiten, die er zurechtbiegen, die Ungebühr, der er abzuhelfen, die Missbräuche, die er wieder gut zu machen, kurz, die Pflichten, denen er zu genügen gedachte. Und so, ohne irgendwem von seiner Absicht Kunde zu geben und ohne dass ihn jemand sah, bewährte er sich eines Morgens vor Anbruch des Tages mit seiner ganzen Rüstung, stieg auf Rosinante und zog durch die Hinterpforte seines Hofes hinaus aufs Feld. Er ritt langsam fürbaß, und die Sonne stieg so eilig und mit solcher Glut herauf, dass es hingereicht hätte, ihm das Hirn breiweich zu schmelzen, wenn er welches gehabt hätte.
Gleich zu Beginn des Romans nennt der Autor Miguel de Cervantes seine Ziele. Er will die unrealistischen Ritterromane lächerlich machen, die Don Quixote den Kopf verdreht haben. Er will belehren, aber durch Witz und gute Unterhaltung, nicht mit erhobenem Zeigefinger. Mit frei erfundenen, aber realistisch erzählten Geschichten. Mit Ironie und Selbstironie. Und dabei erzählt er ständig von sich selbst. Wie der Ritter von der traurigen Gestalt will er Liebende zusammenführen, Gefangene befreien, Schurken bestrafen, den Unterdrückten beistehen, ob sie das nun wollen oder nicht. Alcalá de Henares ist von Madrid aus in einer guten halben Stunde mit dem Zug erreichbar. Dort kam Cervantes im Jahr 1547 als vierter Sohn eines Barbiers und Wundarztes zur Welt. Den Wandertrieb und die Figur hat der dürre Ritter Don Quixote, der als Helm eine Rasierschale trägt, offensichtlich von seinem Autor geerbt. An der Stelle des Geburtshauses steht ein Museum, im Stil des 16. Jahrhunderts gebaut und eingerichtet. 400 Jahre nach dem Erscheinen des Don Quixote schleusen Hunderte von Grundschullehrern ihre Klassen durch die Ausstellungsräume. Sie wollen neugierig machen. Wie lebte damals eine Barbierfamilie? Das Kulturamt von Madrid hat für die jungen Leser eine gekürzte Ausgabe des Buches gedruckt und mit Kinderzeichnungen illustriert. Vielleicht greifen sie ja später zur Gesamtausgabe, aus ähnlichen Motiven wie der Fotograf Alberto.
Ich persönlich denke,
ich dachte, etwas muss dran sein, wenn alle, die es wissen müssen, dieses Buch für so wichtig halten. Auch wenn ich mich damit quälen musste, ich wollte es einfach zu Ende lesen. Ich wollte begreifen, warum dieses Buch für die Literaturgeschichte so wichtig ist.
Para que haya sido tan importante la historia de literatura, ¿no? Este libro.
Seit 1566 lebte die Familie Cervantes in Madrid, das gerade Hauptstadt geworden war. Das Revier des jungen Miguel wird das Literatenviertel, die Altstadt rund um die Plaza Mayor und den früheren Königspalast. Die Häuser, in denen er wohnte, stehen alle nicht mehr. Angela, die fürs Fremdenverkehrsamt arbeitet und in dieser Gegend jeden Stein kennt, sagt über den Roman Don Quixote:
Se lee y no se lee. Siempre se dice que es una obra de lectura obligada.
Man liest ihn und liest ihn nicht. Es heißt, jeder Spanier müsse dieses Buch lesen, weil darin die spanischen Charaktere und ihre typischen Verhaltensweisen beschrieben sind, und zwar zeitlos gültig. Es ist das meist übersetzte Buch nach der Bibel, leider seit kurzem auch nach Harry Potter. Aber das eine ist die Theorie und das andere die Praxis. Wir wissen einfach, das Buch wird kaum richtig gelesen. Es steht auf dem Lehrplan und Schüler von 16 bis 17 Jahren müssen eine Zusammenfassung schreiben. Naja, und dann, Sie wissen ja, man schreibt ein bisschen ab, schreibt ein bisschen um und fertig. Die Schlitzohrigkeit aus der Zeit von Cervantes, die seinen Roman beschreibt, wird ihm heute zum Verhängnis.
Nach dem Besuch der Lateinschule studiert Cervantes Theologie und Literatur in Salamanca. 1569, im Alter von 22 Jahren, duelliert er sich und wird polizeilich gesucht. Zu viel Temperament und ein übertriebenes Ehrgefühl. Eigenschaften, die auch den Don Quixote auszeichnen. Ein Kardinal nimmt Cervantes als Kammerdiener mit nach Rom. Aber es hält ihn nicht lange in der Rolle des Dieners. Und noch mehr als die Wissenschaften ziehen ihn ruhmreiche Abenteuer an. Ganz wie seine spätere Romanfigur.
Fort aus meinen Augen mit denen, die da behaupten, dass die Wissenschaften den Vorrang vor den Waffen haben. Als ob die Aufgabe des Kriegers, ein Heer zu führen oder eine belagerte Stadt zu verteidigen, nicht verlangte, mit Geist und Körper gleichermaßen zu arbeiten.
1570 wird Cervantes Soldat im spanischen Sizilien und kämpft 5 Jahre in den Türkenkriegen. Er nimmt an der großen Seeschlacht von Lepanto teil, in der die Armada die Türken besiegt. Als der Feind seine Galeere entert, zeichnet sich Cervantes im Kampf aus. 2 Kugeln treffen Brust und Arm. Seine linke Hand bleibt seitdem verkrüppelt. Der angeblich immer rauflustige Don Quixote wird sagen:
Heil jenem gesegneten Zeitalter, das die grässliche Wut jener satanischen Werkzeuge der Geschützkunst noch nicht kannte. Ihrem Erfinder, dessen bin ich überzeugt, wird jetzt in der Hölle der Lohn seiner teuflischen Erfindung, mittels derer ein ehrloser, feiger Arm einem mannhaften Ritter das Leben rauben kann, und inmitten der Tapferkeit und Tatenlust, die den Busen der Helden entzündet und beseelt, eine verirrte Kugel daherkommt, die da, abgeschossen von einem, der vielleicht, als er die verfluchte Maschine abfeuerte, vor dem Aufblitzen sich selber entsetzte und entfloh, in einem Augenblick das Denken und Leben eines Mannes abschneidet und vernichtet, der dessen noch lange Jahrzehnte hindurch zu genießen verdient hätte.
Illusionsloser kann man auch heute nicht über das Ende des ritterlichen Zweikampfes schreiben. 1575 ist der Dichter auf dem Heimweg nach Spanien, mit Empfehlungsschreiben des Oberbefehlshabers. Da überfallen marokkanische Piraten das Schiff und verkaufen Cervantes als Sklaven an reiche Algerier. Wegen seiner Empfehlungsschreiben hält man ihn für eine wichtige Persönlichkeit und verlangt für seine Freilassung ein hohes Lösegeld. 4-mal versucht Cervantes zu fliehen, 4-mal wird er wieder eingefangen und in den berüchtigten Bädern von Algier gefoltert. Es sind Gefängniszellen, die man fluten kann. Denn er allein nimmt die Schuld an gescheiterten Massenausbrüchen auf sich. 25.000 Christen leben als Sklaven in der Stadt. Nun fürchtet man, der Krüppel Cervantes könnte sogar Anführer eines regelrechten Aufstandes werden. Später hat er seine Fluchtversuche in 2 Theaterstücken beschrieben. Im Roman erzählt ein Freigekaufter diese Geschichte. Don Quixote befreit verurteilte Galeerensklaven und zu den Wächtern sagt er:
Es scheint mir ein hartes Ding, die zu Sklaven zu machen, die Gott und die Natur frei erschufen.
5 Jahre und eine Menge Kredite braucht seine Familie, um das Lösegeld für den Gefangenen aufzubringen. Als Miguel de Cervantes endlich nach Madrid heimkehrt, interessiert sich niemand mehr für seine Empfehlungsbriefe. Da beginnt er, Theaterstücke zu schreiben. 1584 hat er eine Affäre mit einer verheirateten Schauspielerin und wird Vater einer Tochter. Im selben Jahr heiratet er eine andere Frau, wegen der Mitgift. Katharina ist 19 und hübsch, er 37, ein mittelloser Krüppel, ein erfolgloser Schreiber und ewiger Stellensucher. Nach 3 Jahren die Trennung. Seine Beziehungen zu Frauen bleiben lebensfremd. So geht es auch Don Quixote. Eine hässliche Bauerntochter nennt er seine Dulcinea. Er bildet sich fest ein, sie sei in Wirklichkeit schön, nur ein Zauberer lasse sie in seinen Augen hässlich erscheinen. Cervantes scheiterte am Leben, aber gewusst hat er eine Menge darüber. Das zeigt er aufs Schönste an dem ungleichen Paar Sancho Panza und seiner Frau Teresa. Er, der Knappe, drängt nach Höherem, sie aber bleibt immer schön bodenständig.
Wenn ich nicht dächte, Weib, bald Statthalter einer Insel zu werden, würde ich lieber auf der Stelle tot umfallen.
Bleib du nur hübsch am Leben und alle Statthaltereien der Welt mag der Teufel holen. Aber wenn du dein Glück machst, denk daran, deine Tochter zu verheiraten.
Wenn Gott mit mir ist, liebes Weib, werde ich sie so vornehm verheiraten, dass man sie nur noch mit gnädige Frau anredet.
Nein, verheirate sie mit ihresgleichen. Denn wenn du sie aus ihren Holzschuhen nimmst und in Hackenschuhe steckst, findet sich das Mädel nicht zurecht.
Auf was? In 2, 3 Jahren hat sie sich daran gewöhnt.
Gott bewahre, unsere Maria mit einem Lümmel von einem Grafen zu verheiraten, der sie dann Bauernkind schimpft. Da ist der Lope, ein guter Bursch, den kennen wir. Und ich weiß, dass er ein Auge auf sie hat. Bei dem wird sie es gut haben. Den haben wir immer unter den Augen. Da können wir alle zusammenbleiben.
Wer das Glück sich nicht zunutze macht, wenn es zu ihm kommt, der darf sich nicht beklagen, geht es an ihm vorüber.
Was du nur daher schwätzt. Ich fürchte, der Grafenstand wird meiner Tochter zum Unglück. Tu, was du willst, aber ohne meine Einwilligung. Ich habe es immer mit der Gleichheit gehalten. Ich mag keine Großtuerei. Und wenn du durchaus eine Statthalterei willst, nimm deinen Sohn mit und nimm ihn in die Lehre.
Wir sind uns also einig, dass unsere Tochter Gräfin werden soll.
Wenn du sie verlieren willst, aber tu, was du willst. Wir Weiber müssen den Männern ja doch gehorchen. Auch wenn sie Holzköpfe sind.
Oh, die Flausen der Männer und die pragmatischen Frauen. Mit 40 versuchte sich auch der von seiner Frau verlassene Cervantes als Pragmatiker. Erst ließ er sich in Sevilla als Proviantaufkäufer der Armada anheuern, dann zog er 13 Jahre lang als Steuereintreiber über die Dörfer. Erfahrungen, die er später im Roman verarbeiten wird. Im 2. Teil des Don Quixote spielt Cervantes mit literarischen Formen, mit Dichtung und Wirklichkeit. Ein Herzog, so schreibt er, hat den 1. Teil gelesen und spielt jetzt mit. Er tut so, als zolle er dem Ritter vollen Respekt, in Wahrheit aber macht er sich immer wieder über ihn und seinen Knappen lustig. So soll Sancho Panza nun endlich mit Hilfe des Herzogs Statthalter einer Insel werden. Don Quixote stellt ihm ein Gutachten aus, und was er dabei über Provinzpolitiker sagt, gilt auch heute noch. Sancho sei zwar nicht besonders helle, aber gerade dieser Umstand sei die beste Empfehlung für ein politisches Amt.
Wenn man seinem Geiste die Auswüchse ein klein wenig beschneidet, wird er mit jeder beliebigen Statthalterschaft so gut wie der König mit seinem Steuerwesen fertig werden. Zudem wissen wir aus vielfacher Erfahrung, dass es weder großer Geschicklichkeit noch großer Kenntnisse bedarf, um Statthalter zu sein, denn es gibt hierzulande an die 100, die kaum lesen können.
2-mal landete der Steuereintreiber Cervantes im Gefängnis. Man weiß nicht genau, warum. 1-mal heißt es, Kleriker hätten ihn denunziert, er habe sich an Kirchengut vergriffen, weil sie ihre Steuern nicht zahlen wollten. Dann wieder soll er Geld veruntreut haben. Beim 2. Gefängnisaufenthalt war er 50 und eine total verkrachte Existenz. Hoch verschuldet und ein erfolgloser Autor, Vater einer unehelichen Tochter und ein verlassener Ehemann. Gesellschaftlich also völlig unmöglich. Der Heldenmut von Lepanto und die Haft in Algier, nichts hatten sie ihm eingebracht. Und dort, ganz unten, dachte er sich die Figur des Don Quixote aus. Wie er selbst um die 50 und Weltmeister im Scheitern. Er begann sein Hauptwerk zu schreiben. Die Geschichte vom traurigen Ritter und seinem Knecht Sancho Panza ist ein einzigartiges Abbild seiner Zeit und dennoch zeitlos. Don Quixote und Sancho Panza, der dünne, ganz vergeistigte Ritter und sein runder, esslustiger Knecht, sind die Urfassung von Dick und Doof. Jeder auf seine Weise urkomisch. Der Schauspieler Michael Speer hat die 1200 Seiten zum Vorlesen im Theater bearbeitet. Sein Fazit?
Ich habe eine Fassung über 6 Abende gemacht und eine Fassung über 1 Abend. Und es hat sowohl in der langen Fassung als auch in der kurzen Fassung sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen muss man sagen, der humoristische Anteil, der kommt schon sehr gut an. Und da habe ich auch bei der Auswahl den Schwerpunkt drauf gelegt.
Im Publikum saßen zwar keine jungen Leute unter 25, doch wie die Museumspädagogen in Madrid findet Michael Speer, dass der Don Quixote nach wie vor unbedingt auf den Lehrplan für Schüler gehört, und zwar in einer gekürzten Fassung.
Ich würde vor allen Dingen deshalb dafür plädieren, weil es seit dem letzten Jahrhundert eine moderne Parallelfigur zum Don Quixote gibt. Das ist für mich Donald Duck, der ja bei den Jugendlichen durchaus ankommt. Und das war für mich immer die Vergleichsfigur in der Moderne. Auch ein Held, der immer scheitert, der immer gigantomanische Ideen im Kopf hat und immer mit einem gewissen Misserfolg seiner Daisy Dulcinea hinterherjagt.
Der Roman ist so komisch, dass man seine damalige politische Aktualität leicht übersieht. Er zeigt die wirtschaftlich, kulturell und menschlich verheerenden Folgen des Größenwahns der katholischen Weltmacht Spanien. Nach dem Sieg über die Mauren im Jahr 1492 wurden alle Juden und Muslime vertrieben, die sich nicht taufen ließen. Später kamen auch die Muslime an die Reihe, die zum Christentum übergetreten waren. Einer von ihnen ist ein Nachbar von Sancho Panza und illegal wieder nach Spanien eingereist. Auf dem Rückweg von seinem Ausflug in die Statthalterei treffen sie sich, teilen brüderlich Essen und Trinken und erzählen sich ihre Geschichten. Der Moriske hat Heimweh, darf aber nicht bleiben und sucht nun irgendwo politisches Asyl. Und offensichtlich ist Deutschland in solchen Fällen keine neue Adresse.
Dann will ich von Valencia aus an meine Tochter und meine Frau, die, wie ich weiß, in Algier sind, schreiben oder zu ihnen hinreisen und ein Mittel aussinnen, wie ich sie nach einem französischen Hafen bringen und von dort nach Deutschland führen kann, wo wir beraten wollen, was Gott über uns verhängen wird.
Im Don Quixote prägt nicht das Sein das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein das Sein. Das Buch schildert den Zusammenprall von Fantasie und Realität und zeigt die tiefere Weisheit der Narren und Träumer. Ungeachtet einer gnadenlosen Wirklichkeit, die ihn dauernd widerlegt und verhöhnt, bleibt Don Quixote unbeirrbar seinen Idealen wie Großmut, Gerechtigkeit, Mannhaftigkeit treu. Dieser Prototyp des Antihelden rührt uns. In jeder Demütigung bewahrt er Haltung und Würde. Zum Symbol für diesen Flug der Ideale wird der Streich mit dem angeblich fliegenden Holzpferd. Der Herzog bringt Ritter und Knappe dazu, sich mit verbundenen Augen auf einen hölzernen Pegasus zu setzen, der im Hof steht. Angeblich können sie nur so eine Schar verzauberter Hofdamen erlösen. Der Flug ist rein virtuell, bloße Einbildung. Doch die beiden leiden Todesängste, während der Herzog und sein Hofstaat sich köstlich amüsieren. Blasebälge täuschen Fahrtwind vor und ein Feuerwerk simuliert Blitz und Donner.
Senor, wie können die dort sagen, dass wir durch den Himmel fliegen, wenn es sich anhört, als ob sie neben uns stünden?
Stoße dich nicht daran, Sancho. Wenn diese ganze Reise Zauberei ist, dann kannst du auch 1000 Meilen weit sehen und hören. Übrigens weiß ich nicht, was dich ängstigt. Ich habe noch nie ein Tier von ruhigerem Gang bestiegen. Es ist, als ob wir uns gar nicht bewegten. Alles geht gut. Und wir haben den Wind im Rücken.
Das ist wahr. Jetzt weht der Wind wie aus 1000 Blasbälgen.
Wir müssen schon die zweite Luftregion erreicht haben, wo Hagel und Schnee entstehen. Darüber kommt die Feuerzone mit Blitz und Donner. Aber ich weiß nicht, wie ich das Pferd bremsen soll, damit wir nicht verbrennen.
Oh, gerade hat's mir schon den Bart versenkt. Ich möchte mir das Tuch von den Augen reißen und sehen, wo wir sind.
Tu das nicht! Und denk an die Geschichte des Lizenziaten Torralva, den der Teufel mit verbundenen Augen durch die Luft nach Rom entführte. Oh. Als er davon erzählte, hat ihn die heilige Inquisition verbrannt. Ah.
Madrid ist laut. In der Calle Atocha Nummer 87 im Literatenviertel von Madrid residiert heute die Cervantes-Gesellschaft. An der Fassade weist ein Relief mit der Büste des Autors nebst den Figuren von Don Quixote und Sancho Panza darauf hin, dass sich hier einst die Druckerei von Juan de la Cuesta befand, wo 1605 der erste Teil des Romans erschien. In einer Parallelstraße bleibt Angela vom Fremdenverkehrsamt stehen und deutet auf eine Hinweistafel, direkt neben einem kleinen Hotel.
Als Cervantes im Jahr 1605 nach Madrid kam, um einen Verleger zu suchen, ließ er sich im Literatenviertel Madrids nieder, wo bis heute die literarische Szene sehr aktiv ist. Er lebte in einem Mietshaus in der Calle Huertas Nummer 18, einer der Hauptstraßen des Viertels, die schon damals sehr laut war. Cervantes hat die Wohnung in einem seiner Briefe als klein, muffig und teuer beschrieben.
Der Don Quixote war gleich ein Bestseller. Cervantes wurde über Nacht berühmt, vom Adel hofiert und herumgereicht. Der neue Star des Literaturbetriebs zog in ein besseres Haus, zwei Straßen weiter. Auch seine Frau Catalina zog wieder zu ihm, nach Jahren der Trennung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der Dramatiker Lope de Vega und andere große Dichter glühten vor Neid auf diesen Niemand, der ihnen plötzlich die Show stahl. Nach dem Erfolg des ersten Teils nutzte Cervantes den zweiten Teil, um richtig professionell Reklame in eigener Sache zu machen. Da erzählt Don Quixote einem Reisegefährten in einem Gasthaus der Mancha sein Leben und schließt mit den Worten:
Und so habe ich durch meine zahlreichen, mannhaften, christlichen Taten Verdienst es dahin gebracht, dass ich bei fast allen Völkern der Welt bereits im Druck zu finden bin. 30.000 Bände sind von meiner Geschichte gedruckt worden. Und es hat den Anschein, als sollten 30.000 mal 1.000 gedruckt werden, so der Himmel es nicht abwendet. Ich bin Don Quixote von der Mancha, auch mit anderem Namen der Ritter von der traurigen Gestalt geheißen. Und wiewohl Eigenlob übel riecht, bin ich doch zuweilen genötigt, das Meinige zu verkünden, wenn kein anderer sich findet, der es tut.
Schon als Handschrift muss der Don Quixote gewandert sein, während der Autor noch einen Verleger suchte. Lope de Vega erwähnt den Roman noch vor dem Druck in einem Brief. Binnen weniger Jahre erschienen zahlreiche Ausgaben, auch in Portugal, Italien, Holland und Frankreich. Trotzdem blieb Cervantes arm, wegen der immensen Schulden für den Freikauf aus Algier. Er musste weiter schreiben, um zu überleben. Unter anderem 8 Dramen und Zwischenspiele sowie den zweiten Teil des Don Quixote. Das Schlimmste war, ein Fälscher brachte eine Fortsetzung in Umlauf, bevor die echte Version im Druck erschien. Das war mehr als der Versuch, Cervantes seinen Erfolg zu stehlen. Im Vorwort zum zweiten Teil empört sich der legitime Autor:
Wie begierig musst du jetzt, erlauchter oder meinetwegen nicht erlauchter Leser, diesen Prolog erwarten? Da du glaubst, du werdest darin Rachetaten, Scheltworte und Schmähungen gegen den Verfasser des zweiten Don Quixote finden. Aber das kommt mir nicht in den Sinn. Mag seine Sünde über sein Haupt kommen, mag er ausessen, was er sich eingebrockt, mag es ihm bekommen, wie es verdient. Was ich jedoch nicht umhinkomme, als Kränkung zu empfinden, ist, dass er mich ob meines Alters und meiner verstümmelten Hand schmäht.
Schlecht müsse das Gewissen des Plagiators sein, da dieser es nicht wage, sich mit dem wahren Autor im ritterlichen Zweikampf zu messen. Er verberge Namen und Heimat wie ein gesuchter Hochverräter. Dann fordert Cervantes den geneigten Leser auf, die Ungereimtheiten der Fälschung mit dem literarischen Wert des Originals zu vergleichen. Denn
solltest du einmal zufällig erfahren, wer er ist, so sage ihm in meinem Namen, dass ich mich keineswegs für beleidigt halte. Da ich wohl weiß, was Versuchungen des Teufels sind, und weiß, dass es eine der schwersten ist, wenn er einem Manne in den Kopf setzt, dass er imstande sei, ein Buch zu schreiben und drucken zu lassen, mit dem er so viel Ruhm wie Geld gewinnen könne.
Cervantes wusste nur zu gut, wie wenig Erfolg und Qualität miteinander zu tun haben. Als der Erfolg endlich kam, arbeitete er ohne Rücksicht auf seine Gesundheit, um sich endlich aus der chronischen Geldnot zu befreien. Am 2. April 1616 trat er noch dem Orden der Franziskaner bei und ersparte damit seiner Frau die Begräbniskosten. Am 23. April starb der große Dichter, am selben Tag wie William Shakespeare. Begraben wurde er nicht weit von seinem Haus, im Kloster der unbeschuhten Trinitarierinnen, wo seine Tochter nach einer missglückten Ehe lebte. Sein Grab geriet in Vergessenheit und wurde bei einem Umbau des Klosters zerstört. Irgendwann im 19. Jahrhundert brachte die Real Academia Española immerhin eine Gedenktafel an der Fassade an. Seit 1879 wird der Todestag von Miguel de Cervantes als Fiesta del Libro begangen, als Tag des Buches, mit Lesungen und Preisverleihungen in der ganzen spanischsprachigen Welt. Schnell drang der Ruhm des Autors auch bis nach Deutschland. Die erste Übersetzung von Joachim Cäsar erschien 1648. Knapp 100 Jahre später, im Jahr 1764, veröffentlichte Christoph Martin Wieland auf dieser Grundlage die Abenteuer des Don Silvio von Rosalba, eine ziemlich flache Nachahmung. Erst 1787 machte die Übersetzung durch Ludwig Tieck den Ritter von der traurigen Gestalt endgültig in Deutschland heimisch und erfasste auch die tiefere Weisheit des spanischen Narren. Wie ein Opal, der je nach Lichteinfall andere Farben zeigt, so zeigt dieses Buch seit jetzt 400 Jahren jeder Generation neue Facetten der Aktualität. Was als Parodie der Ritterromane begonnen hatte, riss den Autor mit. Das Buch wurde immer besser, die Zeichnung der Charaktere immer tiefgründiger. So entstand ein Jahrtausendroman. Am Ende, als Don Quixote stirbt, hat er wieder einen ganz klaren Kopf und wird von seinem treuen Sancho Panza herzzerreißend betrauert. Da ist der Roman auch die Geschichte einer großen Freundschaft zwischen zwei ganz ungleichen Männern geworden. Noch einmal Ángela, die Führerin durchs Literatenviertel von Madrid.
Es una obra que requiere experiencia para leerla. Normalmente cuando un niño o un
Um dieses Buch zu lesen, braucht man Erfahrung. Einem Kind fehlt noch die menschliche Reife, um Cervantes zu würdigen. Wer schon etwas älter ist und seine Lebenserfahrungen gemacht hat, findet sie normalerweise bei Cervantes wiedergespiegelt. Man muss dieses Buch unbedingt lesen, aber nicht mit 17, sondern später.
Das war SWR 2 Wissen mit einer Sendung von Wittmar Pool. 400 Jahre Don Quixote, ein Narr gegen den Rest der Welt. Das Manuskript zu dieser Sendung finden Sie auch auf unseren Internetseiten www.swr2.de.